Herzlich willkommen zum Podcast Vorhang zu, Ohren auf. Direkt aus der Komödie Winterhuder Fährhaus. Mit mir, der Theaterleiterin Britta Duer und meinen Gästen. Dieser Podcast ist für alle, die schon immer mal hören wollten, was auf und hinter der Bühne so alles gesagt wird, wenn der Vorhang zu ist. Also, Vorhang zu, Ohren auf. Mein heutiger Gast ist privat hin und wieder eine Wühlmaus, leidenschaftlicher Bob der Baumeister und so vieles mehr. In unserem Gespräch gewährt er uns tiefe Einblicke in sein Privatleben. Seien Sie also gespannt. Herzlich willkommen, Jan Sosnjok. Jan, wie war kurz und knapp dein Weg zur Schauspielerei? Das war ja eher aus Versehen, würde ich sagen. Zufall.
Ja, tatsächlich. Ich bin in Berlin gewesen, ich war in einer Modelagentur und dann wurde ich zu einem Casting geschickt von Gute Zeiten. Und da bin ich hingelatscht und habe meine Szene gespielt, die ich vorbereiten musste. Und auf einmal hieß es, ja, wir finden dich gut, du musst nochmal kommen. Und dann war ich ein zweites Mal beim Casting da. Und dann war ich ein drittes Mal beim Casting da und das sogar in den Studios. Und dann hieß es, alles klar, wir wollen mit dir arbeiten. Du musst innerhalb von 2 Wochen jetzt deinen Wohnort wechseln, weil du bist jetzt hier. Und dann bin ich dann vom Bergischen bin ich dann nach Berlin gezogen.
Wie lange warst du bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten?
Es muss 1 Jahr und 10 Monate gewesen sein.
Ah, knapp 2 Jahre.
500 Folgen habe ich mitgemacht.
Ui. Wie viele Folgen habt ihr gedreht?
Eine am Tag.
Hm. Oh, das aber auch.
Aber ich war nicht in jeder Folge drin.
Ja. Du hast mit Saskia auch zusammen gedreht, ne?
Genau.
Valencia.
Mhm.
Da waren ja einige dabei.
Ja, wir hatten eine Love Story sogar.
Ja, ihr habt, glaube ich, geheiratet am Ende, oder was?
Nee, ich habe die Victoria Sturm geheiratet.
Ach, Victoria hast du geheiratet.
Genau. Ja, ja, mit Saskia ist es dann auseinandergebrochen.
Ach Mensch.
Ja.
Ein Drama.
Ja, man kann sich eben nur für eine entscheiden.
Und dann hast du dich ja auch für neue Serien entschieden. Also Berlin. Und du hast ja auch Soko, glaube ich, hast du auch.
Ja, aber nur als Gast.
Ah, okay.
Ich war nicht fest da im
Du hast auf jeden Fall, ich glaube, 30 Serien oder so habe ich gelesen, hast du mitgehört.
Ja, keine Ahnung, ich habe sie nicht gezählt.
12 irgendwann, Millionen.
Irgendwann hört man damit auch auf und arbeitet dann einfach nur. Ich habe viel für RTL gemacht, logischerweise, weil ja RTL sozusagen mich geboren hat in die Schauspielerei. Und da war ich irgendwie immer in den Produktionen von RTL. Ich habe mich dann aber irgendwann abgewendet, weil ich wusste, es ist schlauer zu gucken, dass man für andere Sender auch arbeitet. Es kam nicht so gut an bei RTL. Dann haben die mich erstmal auf ihre Liste gesetzt. Das ist einer, mit dem wir nicht mehr arbeiten im Moment. Und da habe ich 9 Jahre gewartet, bis ich eine andere Produktion von denen gekriegt habe.
Ja. Das war eine lange Zeit. Ja. Aber ging es dann sozusagen nahtlos über in die Schauspielerei? Also du hast dann von da an, konntest du davon leben und konntest, das aber auch sehr viel Können und Glück.
Ja, ich denke, es ist auch viel Glück und du brauchst eben immer jemanden, der dich auch unterstützt, ne? Denn du hast ja selber gar keinen Einfluss darauf, ne? Und RTL war gutmütig und die haben mir immer eine Produktion nach der nächsten zugeschoben und so konnte ich meinen Marktwert steigern und mein Gesicht dementsprechend auch etablieren im Fernsehen. Und wir waren erfolgreich mit den Produktionen und dann haben andere Sender dann eben auch gesagt, okay, komm, den wollen wir auch haben.
Und wie kam es dann zum Theater?
Ja, ich glaube, da ergibt sich ein Ding nach dem nächsten und irgendwann wird auch irgendein Theaterintendant auf dich aufmerksam und wenn er dich gut findet, dann wird er dich anfragen und so war es auch bei mir.
Weißt du noch, welches dein erstes Theaterstück war?
Ja, die Erbin mit der Silvia Seidel. Gott hab sie selig, sie ist ja nicht mehr unter uns. Ja, das ist auch schon lange her.
Welche Stadt war das?
München.
Ach, in der Komödie in München oder wo warst du?
Ja, oh Gott, nee, wir sind ja auf Tournee sogar tatsächlich gewesen und waren überall, ja.
Überall und nirgendwo.
Überall, in Klein-Kleckersdorf.
Stimmt es eigentlich, dass du in deiner Schulzeit oder während deiner Schulzeit über den Beruf des Modedesigners nachgedacht hast, Mike?
Ja, auch das stimmt. Ich habe mich beim Lette-Verein in Berlin beworben damals und mir war aber gar nicht klar, was ich was ich alles hätte mitbringen müssen jetzt an Talent. Ne? Ich habe ja immer meine Sachen selber genäht und Nähmaschine war irgendwie, stand in meinem Zimmer und wir waren ja alle so ein bisschen avantgardistisch und da konnte man sich ja austoben mit Bettlaken und allem Möglichen und habe mir gedacht, ja, okay, das passt zu mir, da bewerbe ich mich mal drauf. Und wurde dann tatsächlich eingeladen vom Letteverein und bin dann auch nach Berlin getrampt und kam da mit meinen zwei Bleistiften an und neben mir saß noch ein Typ, ich weiß noch ganz genau, der sah aus, ey, der hatte da, weiß ich nicht, seine Gewänder an und alles und er packte seine Stifte aus und ich dachte nur, okay, das war's dann für mich. Und ja, so war es dann eben auch. Ich bin dann, keine Ahnung, ich glaube, es waren, ich weiß nicht, waren extrem viele Bewerbungen. Und 100 Leute haben die eingeladen, darunter war eben auch ich. Aber weiter bin ich dann noch nicht gekommen.
Das handwerkliche Geschick oder aber auch, naja, diese Kreativität, die in dir steckt, hast du das in deiner Familie auch irgendwo gefunden? Also hat man dir das vorgelebt oder bist du der Erste aus deiner Familie?
Nee, überhaupt nicht. Mein Vater war Handwerker, der war Stahlbauschlosser und der hatte seine Werkstatt und der hat aber immer Metallverarbeitung gemacht und ich habe ihn so gut ich konnte unterstützt und musste immer Bleche dengeln für seine Oldtimer und der hat dann immer geschweißt und ich musste mit einem Lappen in seinen Autos sitzen und kühlen, damit die nicht abbrennen und ich habe natürlich dann auch so meine eigenen Projekte gehabt und hatte dadurch Zugriff auf Werkzeuge und alles und auch seine Hilfe logischerweise und es war für mich immer ein Platz, an dem ich gerne war, bei ihm in der Werkstatt zu sein. Und so habe ich die Berührungspunkte zum Werkzeug gehabt und habe immer Spaß dran gehabt. Aber ich habe später dann festgestellt, für mich ist Holz eigentlich eher der Werkstoff, mit dem ich lieber arbeite.
Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Also das kann ich ja, nachdem ich dich so ein bisschen gestalkt habe, kann ich ja sagen, glaube ich dir aufs Wort, dass Holz dein Ding ist.
In der Zeit der sozialen Medien ist es ja kein Problem mehr zu erfahren, was mache ich eigentlich.
Du bist vom Beruf ja nicht nur Schauspieler, sondern auch Wühlmaus und Bob der Baumeister, habe ich gesehen. Und Luise, eine deiner Töchter, die hat, ich glaube damals war sie 3, hat dann auch gesagt, du wärst Rasenmäher und Reparierer. Wie würde deine Tochter dich eigentlich jetzt beschreiben, was dein Beruf ist, außer Schauspieler?
Wahrscheinlich würde sie diesen Begriff nochmal verwenden. Vielleicht ein bisschen anders, aber meine Kinder sehen mich selbstverständlich als denjenigen, der, wenn irgendwas kaputt ist, dann kommen die zu mir. Die gehen auch immer davon aus, dass ich alles reparieren kann.
Ein bisschen MacGyver steckt also auch in dir?
Ja, also ich scheue mich nicht davor, mir die Sachen anzugucken und mir irgendwas zu überlegen. Und oftmals klappt's ja auch. Also man muss ja nicht immer alles gleich wegschmeißen und kann ja gucken, ob man da vielleicht noch mal so ein bisschen Zeit rausschinden kann, ja, um das zu benutzen. Aber Kinder kriegen alles kaputt. Also da hast du manchmal Fragezeichen über dem Kopf stehen und denkst dir, wie geht das? Also wie kann man das jetzt kaputt kriegen? Meine Frau übrigens auch.
Ah gut.
Ja, ja.
Also,
sie ist. Aber wie gesagt, sie hat ja einen Handwerker im Haus, also es ist ja alles halb so wild.
Die wollen einfach nur, dass du was zu tun hast und die wollen deine Kreativität fördern.
Ja,
das steckt da eigentlich drin.
Ja, genau. Und ich habe natürlich das Privileg, dass ich dadurch meine Heldenrolle ein bisschen ausbaue, ne?
Total.
Ja.
Also ich würde mal sagen, du wärst auch mein totaler Held nach dem, was ich da alles gesehen habe.
Ja.
Wobei ich auch gerne werkel, also ich versuche dann auch mal Dinge zu reparieren und zu gucken und wenn das kaputt ist, muss dann noch anders gehen.
Ja.
Oder, ne? So, also das heißt, du benutzt ja dann, wie ich das auch herausgehört habe, ab und zu YouTube-Tutorial-Videos, also um dir Reparaturwege aufzeigen zu lassen.
Genau.
Nutzt du YouTube eigentlich auch für andere Themenbereiche, um dich weiterzubilden oder hauptsächlich nur für How to Do?
Also wenn ich meine Augen aufs Handy lenke und mir Sachen angucke, dann bezieht sich das meistens auf die handwerklichen Dinge tatsächlich, ja. Also Videos bei YouTube oder so, da gucke ich schon eher, was geht alles, was kann man machen. Oder wenn ich Fragen habe, dann ist auch naheliegend, da irgendwie ein Stichwort einzugeben und zu gucken, was kann ich dazu finden. Und so schweiße ich dann auch auch wenn ich keine Ahnung vom Schweißen habe. Und schau dann und probier dann rum und ja gut, okay, jeder Schweißer wird natürlich sagen, ja, das hält ja nicht von 12 bis mittags, lasst mal. Aber für mich ist es dann auch gut und ich habe immer so für mich den Appell, einfach erstmal machen, ja, und dann schauen. Und klar, es wird nicht meine Leidenschaft werden, aber wenn jetzt irgendwo ein Rohr abgebrochen ist oder so, dann würde ich schon mit meinem Schweißgerät rausholen, würde sagen, ich probiere das jetzt einfach mal zu reparieren.
Hast du auch schon mal größere Elektrogeräte repariert, wie eine Waschmaschine oder
nee,
so?
Nee, das macht keinen Sinn, weil der Aufwand ist wahrscheinlich einfach zu groß. Und die elektronischen Bauteile, da bin ich so an meinem Limit, weil ich brauche mechanische Teile, die ich nachvollziehen kann mit meinem logischen Verstand. Und Elektronik ist für mich etwas, was nicht logisch ist.
Mhm. Ja, ein paar mechanische Teile sind da noch. Also ich habe jetzt letztens gerade erst ganz heldenhaft unsere Spülmaschine repariert, tatsächlich. Mhm. Also zusammen mit YouTube natürlich. Ne?
Ja, und was war kaputt?
Das wusste ich nicht. Das machte ein ganz komisches Geräusch immer und irgendwas mit dem Wasserablauf, also irgendwas war da so. Das war so sozusagen mit diesen komischen Wagenthemen bin ich rangegangen. Und am Ende war es so, dass irgendwann mal ein Glas kaputt gegangen war in der Spülmaschine. Und ich wusste nicht, es gibt ja so einen Abfluss, da ist so ein Rädchen davor. Genau. Und da hatte sich das verfangen drin.
Ah, okay.
Also es war aber so tief drin, dass wenn man gefühlt hat, hat man es nicht gefühlt, sondern es war sozusagen quasi dahinter. Und dann habe ich tatsächlich ein Video gefunden, was dem auch nachging, dieser Idee. Ich musste ja erstmal allen Ideen nachgehen und habe immer geguckt, was kann ich selbst und wo müsste ich jetzt einen Fachmann rufen. Also ich habe nirgendwo alles so aufgeschraubt, so dass es gefährlich wird. Und dann habe ich das gemacht, was der gemacht hat, also wirklich Schritt für Schritt. Und dann hat das Ding das rausgespuckt. Also war alles so rausgebaut und dann hat man so einen ganz gewissen Gang und irgendwas eingestellt und dann hörte ich auch nur wieder. Und dann hat er das rausgespuckt und habe ich wieder alle Teile zusammengesetzt und dann war die repariert.
Aber dann hast du keine Schraube übrig gehabt, hoffentlich.
Nein, das passiert mir nur bei Ikea.
Sehr gut. Ja, die haben ja immer Reserveschrauben dabei.
Das
die
hoffe ich.
Ja schon, dass manchmal eine Schraube nach Murphy's Law immer irgendwie unter den Schrank rollt, wo man nicht mehr drankommt. Deswegen packen die immer noch mal ein Schräubchen mit dazu.
Das hoffe ich jedes Mal, weil immer, wenn ich irgendwann mal was zusammenbaue und denke, oh, okay, hier ist eine Schraube, verdammt. Ja. Hoffe ich immer nur, hoffentlich hat jemand das extra reingesetzt und nicht genau.
Ja, ja, meistens ist es ja
damit,
so.
Ja, aber who knows. Dein Werkkeller ist ja unbeschreiblich, also zumindest auf den Videos, aufgeräumt und durchstrukturiert. Warst du auch als Kind schon so ordentlich?
Ja, tatsächlich war ich schon immer so ordentlich.
Das heißt, deine Mama kam rein und es kam nie sowas wie, Jan, räum mal jetzt mal bitte dein Zimmer auf?
Ja, doch, schon auch. Aber das, wie Eltern eben so sind, die haben ja einen ganz anderen Blickwinkel als du als Kind. Ja, und jeder hat ja so seine eigene Ordnung. Aber ich mag Ordnung einfach, weil ich auch zu faul bin zu suchen. Und wenn ich mich an die Werkstatt meines Vaters erinnere, der hatte alles, aber hat nichts gefunden, weil der einfach so viel Zeug hatte. Und es gab immer wenig Fläche, wo man drauf arbeiten konnte, weil immer irgendwas rumstand. Und aus seiner Sicht hatte er sicherlich auch seine Ordnung, aber für mich nicht so, dass ich sage, ja, das würde ich jetzt genauso machen wie er. Ich habe immer abends meine Werkstatt wieder sauber. Weil es kann ja sein, dass ein neues Projekt rankommt und dann will ich Platz haben.
Ja, also ich feiere auf jeden Fall das, was ich sehe. Also es ist so toll. Es sieht, also das ist so ein bisschen, es gibt doch auch solche Aufräumen und Organisationsshows.
Ja.
Vielleicht kannst du sowas dann ja auch machen bei Leuten.
Mal gucken, ja.
Also so, da habe ich dich gesehen, weil ich dachte, das ist genauso wie diese ganzen Videos, die man sieht, wo Leute dann sagen, guck mal hier, so chaotisch sieht der Schrank vorher aus. Und dann kauf mal hier ein bisschen das, Label das, da. Und dann plötzlich machst du den auf und denkst so, oh toll, fast
wie ein Laden. Ja, ich habe die Theaterwohnung auch erstmal aufgeräumt. Und habe erstmal System in die Schränke gebracht.
Sehr gut. Ich kann dir nur sagen, das hält wahrscheinlich genau die Zeit, wo du da bist, bis der nächste Kollege oder die nächste Kollegin kommt.
Davon gehe ich aus. Aber das ist mir ja egal, weil es geht ja um mich, wenn ich da in der Wohnung bin, dass ich weiß, wo steht was. Und
es ist
dass die Schrauben bei den Schrauben sind und Putzzeug beim Putzzeug. Und alles hat eben irgendwie einfach und nicht überall alles.
Genau, ja. Da immer wieder gibt es so einmal, zweimal im Jahr, dass man da reingeht und dann versucht, alles nochmal wieder so zu machen, wie es gehört. Und dann sieht man immer sehr kreative Ideen, wie Leute ihren Alltag strukturiert haben, offensichtlich in der Zeit, wo sie bei uns waren. Also Ja, das ist sehr, sehr spannend, weil es ja auch häufig einen tiefen Einblick in die Psyche eigentlich dieser Menschen gibt.
Ja, wahrscheinlich. Ja, jeder wird jetzt wahrscheinlich denken, oh.
Wir nehmen jetzt keine Namen.
Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig.
Vielleicht soll ich das in diesem Fall auch mal endlich laut sagen,
dass
wir die Wohnungen ja sehen, wenn die Leute wegfahren, wie sie sie hinterlassen und was sie alles anders gemacht haben. Da hinten wird schon lauthals gelacht bei uns, weil also das ist wirklich, also wir haben es halt nämlich dann irgendwann aufgegeben, dass jedes Mal wieder, also Stunden da reinzustecken, ist alles wieder auf Null zu setzen, weil es, also man glaubt nicht, auf was für kreative Ideen kommen, inklusive Möbelrücken, komplett neu einrichten. Ja. Also komplett, aber nicht zurückstellen, sondern...
Ah, okay.
Also ich habe ja nichts dagegen, wenn jemand sagt, oh, vom Qi her oder so hätte ich das gerne anders ausgerichtet, bin ich total fein. Aber sozusagen, wir kommen rein und denken, warum steht denn das Bett im Wohnzimmer?
Ja, okay.
Also es ist tatsächlich passiert.
Auf jeden Fall. Ja,
es ist alles schon passiert.
Okay. Ja.
Und es gibt aber, du bist nicht alleine. Also wir lieben es ja immer, auch wenn Jochen Busse bei uns ist, den kann ich in diesem Fall auch nennen. Wenn Jochen da war, die Wohnung ist, also es ist toll. Es ist einfach nur irre.
Ja,
es ist
wirklich nur toll. Würde ich meinen Raum auch immer verlassen. Also
ja,
ich glaube,
sehr schön, wir freuen uns jetzt
gar nicht
schon
da reinschicken müssen, weil ich immer denke. Nein, ich möchte gerne einen guten Eindruck hinterlassen. Wenn ich die Wohnung verlasse, dann soll das alles schön sein und dann soll man sich darüber freuen. Und ja, ich habe auch immer ein bisschen Handwerkszeug mit. Also weil ich weiß ja, es gibt immer Schrauben und irgendwelche Halter, die ab sind oder locker sind. Und es stört, das ist immer so ein bisschen Gift für mich. Und ich könnte eigentlich auch so ein, ich könnte mich eigentlich bei dem Theater bewerben und quasi so ja der Facility Manager werden für die Wohnung und alles so herrichten und in Ordnung bringen. Ich glaube, da hätte ich viel zu tun.
Das glaube ich auch, aber ich finde das gut zu wissen, weil wir brauchen dich dann jetzt regelmäßig, ganz regelmäßig im Spielplan und dann schicken wir dich immer in andere Wohnung von uns. Weißt du, dann kommst du jedes Mal in eine andere.
Und wenn ihr mich gut bezahlt, dann mache ich das.
Ja, das ist super.
Wir müssen ja schon einen Deal finden, der uns beiden Gewinn bringt.
Das finden wir auf jeden Fall.
Ja.
Kommen wir nochmal zum Thema Holz und dass das dein Ding ist und das kann auch jeder auf Instagram verfolgen, denn du hast ja eine Außensauna gebaut. Ich habe die Videos von fertig und rückwärts mir angeschaut.
Ah, okay.
Und tatsächlich dachte ich zwischenzeitlich, oh cool, wo hat er denn diese Außenwände gekauft? Das ist ja toll und dann trägt er die da so schön, sind so schön lackiert und sehen toll aus und dann steckt er die systemmäßig da rein. Mega, wo hat er das gekauft? Das muss ich ihn mal fragen. Naja, als ich dann bei den Videos irgendwo ganz unten ankam, dachte ich, ach du heiliger Bimbam, du hast jedes einzelne Holzstück entlackt. Du hast es abgebeizt, geschmirgelt. Ich benutze die falschen Fachbegriffe, das weiß ich. Aber du hast...
Abgebrannt.
Ja, du hast...
Ich hab die Farbe abgebrannt.
Du hast... Wahnsinn. Du hast ja wirklich alles an dieser Außensauna, im Englischen würde man sagen, from scratch. Also du hast ja wirklich...
Ja.
So, von ganz unten angefangen. Jetzt ist meine allererste Frage. Ich musste irgendwann deinen Instagram-Account verlassen, weil ich bin so 8 Minuten in der Woche eigentlich nur auf Instagram tatsächlich und war plötzlich schon 1,5 Stunden da zugange. Ich habe mir das alles angeguckt, weil das war so faszinierend und ihr macht das so unterhaltsam und authentisch und lustig, dass es ja auch Spaß bringt, sich das anzugucken.
Ja,
so, ihr habt ja eine sehr authentische, natürliche Art und euer Humor trifft so voll meinen Humor. Also ich sehe meinen Mann und mich die ganze Zeit da ungefähr, auch in der Kommunikationsebene sehe ich uns die ganze Zeit. Und also ich habe das wirklich sehr gerne geschaut. Was ich aber jetzt noch nicht, weil ich wahrscheinlich nicht ganz nach unten gescrollt habe, noch nicht gesehen habe, ist, hast du auch die Pläne gezeichnet für diese Außensauna oder hast du das, weiß ich nicht, aus dem Kopf heraus gemacht?
Nein, die Sauna gab's ja schon.
Ach so, von deinem Freund, weil er die auf dem Dach...
Die Sauna gab's ja schon,
ja.
Die ist vom Ralf Zacherl, dem Fernsehkoch. Und um die Geschichte kurz zu erzählen, er mit seiner Frau haben uns besucht. Und wir saßen so zusammen und wir sprachen über alles Mögliche und auch irgendwann über das Thema Saunieren. Und ich hatte schon eine Sauna bekommen von einem Freund, die war aber allerdings wirklich sehr, sehr klein und es fehlten Bauteile. Und die stand, ich weiß nicht, mittlerweile jetzt schon seit 3 Jahren stand die jetzt schon irgendwo gelagert. Und ich habe mich immer so ein bisschen gescheut, mich mit dem Thema dieser Sauna zu beschäftigen, weil ich wusste, da fehlen Teile, ich muss Sachen bestellen, ich muss gucken, was fehlt, ich muss sie erstmal aufbauen, schauen, was fehlt denn überhaupt. Ich wusste, da fehlt die Decke, da fehlt der Boden. Und ich dachte so, ja, komm, machen wir irgendwann mal, ist jetzt nicht das wichtigste Projekt. Und Ralf erzählte mir von der Sauna, die sie besitzen, und die steht auf dem Dach bei denen in Berlin. Und er meinte, ja, die ist jetzt schon 12 Jahre alt und die ist so wirklich in die Jahre gekommen und er überlegt, sich eine neue zu holen. Und aber die ist super und die ist groß, und da wurde ich so hellhörig und dachte so, okay, was ist denn das für eine Sauna? Ja, ja, Mensch, dann komm doch mal vorbei und dann guck dir die doch mal an und dann kannst du doch entscheiden, ob du die haben möchtest oder nicht. Die würde ich dir dann geben. Und da bin ich dann dahin, letztes Jahr im November, weiß ich noch, war recht kühl. Und wir hatten das verbunden mit einem netten Essen und ich schaute sie mir so an und ja, dachte ich so, die ist schon ganz geil. So, ne, okay, ja, da muss man hier und da, ach, hier Kleinigkeiten und ja, klar, wir machen einen Termin, ich hole das Ding ab. Und dann haben wir 3 Tage abgebaut. Von einen Tag musste ich ganz alleine arbeiten, weil er irgendeinen Termin hatte und er hatte die Aufgabe, er hatte sich angeboten, das Dach abzubauen. Und das Dach, musst du dir vorstellen, war eben eine große Fläche und da war Dachpappe drauf verschweißt. Und er hatte die damals eben von irgendwelchen Dachdeckern nochmal neu abdecken lassen, weil die undicht war, und die haben ihren Job richtig gut gemacht. Die haben das Ding komplett verklebt und er hat 1,5 Tage für diese Fläche gebraucht, um die ganze Dachpappe abzubrennen mit einem Brenner, weil du musst ja den Kleber wieder heiß machen. Und der hatte die Hände komplett verbrannt, der hat Handschuhe gehabt. Ey, und der stand da abends mit seinen Blasen und ich dachte nur, alter Schwede, wie willst du überhaupt noch irgendwas kochen, ja, im Fernsehen, ne? Aber er war ganz fleißig und hat mir da echt geholfen und ich habe dann angefangen abzubauen und dann habe ich die ganzen Teile eben zu mir gebracht und dann kam ja meine Frau da um die Ecke und meinte, was ich da angeschleppt hätte. Die wusste natürlich, dass ich die hole, aber die wusste natürlich nicht, dass es so viele Bauteile sind und dass die teilweise auch wirklich richtig kaputt waren, ne? Weil ich stand auf dem Dach und der Regen hatte seine Arbeit gemacht und die Sonne und der Schnee und alles und ja gut, aber die war dann eben bei mir und ich dachte, jetzt komme ich auch nicht mehr aus der Nummer raus. Ich muss mich jetzt damit beschäftigen und dann habe ich ganz fleißig, akribisch angefangen, alles in die Hand zu nehmen und mir anzugucken und eben zu erneuern. Und es waren viele Bauteile, die ich ersetzen musste. Rausschneiden, rausfräsen, neu einleimen, abhobeln, abbrennen sowieso, alles abschleifen, spachteln, streichen, vorstreichen, schleifen, erste Mal streichen, schleifen, zweite Mal streichen. Also es war verdammt viel Arbeit, aber wie es ja so ist, irgendwann kommt ja der Zeitpunkt, wo du dich mit den schönen Dingen beschäftigen darfst, nämlich den Aufbau. Und der war dann eben jetzt im Sommer. Und ja, und so.
Aber für das Fundament, das
musste ich auch machen.
Ja, genau. Also, aber die Maße hast du dann dir selber ja, also da gab es ja keine Baueinladung zu, oder? Also ich meine, die Maße musstest du ja selber ermessen und dann ausrechnen.
Genau, genau. Naja, die Sauna, die, klar, die hat ja einen Maß, weil du hast, ja, hast eben einen, ich sag mal, einen Ring, ne, wo du eben alle Bauteile draufsetzt. Und der Ring war für mich sozusagen maßgeblich, wie ich meine Fundamente mache. Und schwierig oder die Herausforderung war eben, diesen Rahmen, den habe ich ja mit Kantsteinen gemacht, dass der auch wirklich rechteckig ist. Weil da kannst du nämlich, wenn du Abweichungen hast, ne, auf so einer großen, wir sind ja 2,30 Meter oder 2,38 Meter mal 2,16 Meter oder so. Und es muss ja exakt in einem Winkel sein, weil wenn du da keinen wirklich 90-Grad-Winkel schaffst, dann steht das Ding nachher schief. Oder eben deine Sauna steht eben nicht an einer Stelle auf dem Kantstein. Und da musst du dann eben mit dem Satz des Pythagoras arbeiten und mit einer Diagonalen. Und dann habe ich mir so einen Rahmen gebaut, der eben exakt die Winkel bestimmt. Und es gibt natürlich moderne Messgeräte, Laser oder so. Sowas hatte ich aber nicht. Also habe ich da ganz pragmatisch mit alten Rechenformeln gearbeitet. Und ja, das ist mir dann gelungen.
Daher kommt auch eine Bezeichnung der Wühlmaus, weil du hast ja auch Elektrik verlegt, ein Kabel, also hast ja Kabel verlegt zu dieser Sauna hin.
Genau.
Und hast dafür
2 Anläufe gebraucht.
Und ja, und vor allem also wirklich diesen Garten da aufgebuddelt.
Ja, das war keine schöne Arbeit. Zumal der Brandenburger Boden, der besteht ja eigentlich nur aus Sand. Und wer mal so eine Sandburg gebaut hat, der weiß, wenn es trocken ist, dann fällt dir das Zeug immer wieder rein und dementsprechend musst du breiter graben. Und es war nicht schön. Und dann war ich ja fertig und dann habe ich ja festgestellt, scheiße, ich habe irgendwie ein falsches Kabel reingelegt. Also muss ich den ganzen Kram wieder aufbuddeln. Und weiß ja auch nicht, wie mir das passieren konnte. Es war natürlich alles groß überlegt von mir, ne? Was muss ich alles bedenken und so, und trotzdem machst du Fehler. Ja, passiert mir eben auch. Aber jetzt ist alles gut. Und der Elektriker, ich habe es ja dann anschließen lassen, ich habe alles wirklich vorbereitet, Sicherungskasten und alles schön gemacht, und der Elektriker meinte, super Arbeit. Kannst du mal anfangen. Der hat mir auch nichts berechnet. Der hat wirklich nur die ganzen Kabel genommen, alles, was da war, weil der Anschluss ist in der Garage und der Kasten war zu klein. Das heißt, es muss ein größerer her. Der war aber irgendwie eingemauert, also musste ich alles rausstemmen, musste einen größeren einsetzen, dann die ganzen Kabel, die ja eh schon da waren. Und das habe ich alles so schön gemacht, dass er eigentlich nach einer Stunde war der fertig. Hat mir nichts berechnet.
Aber das hört sich ja auch immer so an, wenn man so selber, ich kenne das auch von mir zu Hause, wenn man irgendwie so ein Vorhaben hat und denkt, das mache ich dann mal eben schnell.
Ja, das kenne ich auch.
Und dann sitzt man da und denkt, nicht im Ernst, ich wollte irgendwann auch mal das erste Mal in meinem Leben von einem Fahrrad, total simpel, die Kette austauschen.
Ja.
Dachte mir, mache ich mal eben schnell.
Jetzt hat dein Fahrrad einen Zahnriemen. Ja, dann mache ich doch das noch weg und dann baue ich das dran.
Nein, aber ich durfte eine zweite kaufen.
Ah, okay.
Weil ich sie zu stark gekürzt hatte.
Ah, okay. Ja, das ist natürlich. Ja, obwohl
billig Anfängerfehler gemacht. Nee, ich hab's dann auch falsch. Also ich habe sie zerstört.
Okay.
Also ich habe richtig
kaputt repariert.
Genau.
Ja. So, passiert mir aber auch.
Ja, also aber ich finde es immer so spannend. Dann denkt man, das ist mal eben so ganz schnell und dann irgendwie, weiß nicht, solche Projekte werden dann doch immer noch ein bisschen länger, als man dachte.
Halt. Ja, aber ich finde es ja sehr meditativ. Für mich ist es ja ein Glück, dass ich das machen darf. Ja, und dass meine Frau mir den Rücken frei hält und sagt, ja, komm, dann mach das mal. Und sie freut sich ja auch darüber. Alle freuen sich darüber, gerade wenn eben sowas wie die Sauna dann entsteht. Da haben ja auch alle was von, ne?
Und ja, ich meine, dein Kater freut sich ja nur bedingt, habe ich gesehen. Also der weiß das nicht so richtig zu schätzen.
Ja, der ist undankbar, blödes Viech.
Also falls ich wiedergeboren werden sollte, komme ich als Kater bei euch zu Hause.
Ja, ich habe tatsächlich schon überlegt, ob ich das Ding verkaufe. Weil es steht einfach nur da rum. Und ja, ich meine, es gibt natürlich auch so Momente, wo wir als Familie gar nicht zu Hause sind. Und dann braucht er ja einen Platz, oder beziehungsweise das Haus hat inzwischen eigentlich nur die Funktion, dass die den Futterkasten sichert, weil er hat so einen Futterautomat. Und es gibt ja natürlich auch Katzen in der Nachbarschaft. Und ein Kater kommt immer und frisst ihm alles weg. Und dann ist ja klar, da muss der Futterautomat in sein Haus, weil da kommt er nur mit Chip rein.
Ja, das ist ein gesichertes Haus.
Also dann geht er auch da rein. Aber
nur zum Fressen.
Nur zum Fressen, ja. Aber es hat ja auch einen eigenen Raum, da könnte er sich reinlegen. Aber ich glaube, so wie ich dann nachher begriffen habe, Kater oder Katzen, diese Tiere schlafen nicht an ihrem Futterplatz. Die suchen sich da eher einen anderen Platz, und das ist ja klar.
Ist er bei euch auch drin oder ist er nur draußen?
Nee, der ist auch drin.
Der ist auch drin.
Ja, gerade zu den kalten Tagen kannst du ihn nicht mehr draußen. Aber er ist inzwischen mehr ein Draußenkater als ein Drinnenkater. Mhm. So, und der ist uns ja zugelaufen und war ganz schmal und abgemagert. Keine Ahnung, wir vermuten, es ist eine Corona-Katze. Und wir vermuten auch, dass der nur drin war, weil er war nicht gechippt, aber hatte keine Eier mehr. Also vermutlich hat derjenige oder diejenige sich dann irgendwann überlegt, okay, ich muss mich jetzt von dem Tier trennen, wie mache ich das? Okay, ich setze ihn irgendwo im Grünen aus und dann soll er sich ein neues Zuhause suchen. Hat er dann auch gemacht und kam dann zu uns und ist nicht mehr weggegangen. Und wollte anfangs auch überhaupt nicht draußen sein. Also er hatte große Angst, draußen zu sein. Und inzwischen ist das jetzt für ihn gar kein Problem mehr. Also der ist dann auch unterwegs und kommt dann eben, wenn Fressenszeit ist oder wenn er pennen will. Und im Sommer ist er nur draußen, da kommt er gar nicht rein. Jetzt aber zur kalten Jahreszeit müssen wir ihn abends reinholen.
Das ist aber das einzige Haustier, was ihr habt.
Ja, zum Glück. Ja, also wenn es nach meinen Töchtern ginge, dann hätten wir den Garten jetzt noch Pferde stehen und Kaninchen und was weiß ich alles. Und ich wollte nie ein Tier haben. Also ich bin auch heute noch so, dass ich denke, oh, okay, also wenn der Kater jetzt mit seinem Köfferchen da stehen würde und würde sagen, du, ich ziehe jetzt mal weiter. Ja, dann müsste man sich auch daran gewöhnen, dass er auf einmal nicht mehr da ist. Aber ich wäre jetzt auch nicht so traurig darüber. Ne? Aber meine Mädels lieben den und der kriegt da unheimlich viel Streicheleinheiten. Und der ist auch wirklich ein tolles Tier. Also der beißt nicht oder so, außer du kämpfst mit ihm. Aber der würde dich nie kratzen. Und meine Tochter, meine Kleine, die hat den da teilweise durch die Wohnung gezogen und der hing da so irgendwie der Kopf. Und ich dachte nur, okay, die kriegt gleich eine Schelle. Aber nein, hat er nie gemacht.
Also sie sind ja auch wirklich, einige sind ja dann sehr genügsam.
Ja, sehr liebevolles Tier. Also er tut uns gut.
Er wollte bei euch bleiben. Er wusste, was er zu tun hat, um bei euch zu bleiben.
Genau, ja. Und jetzt ist er eben Teil der Familie Sossenjock.
Leihen sich eigentlich viele Leute bei dir Werkzeug?
Nein.
Oder holen sich Tipps?
Ich gebe nicht gerne mein Werkzeug weg. Also es gibt Menschen, denen ich mein Werkzeug gebe, ja, aber auch nur, weil ich weiß, dass ich mein Werkzeug so zurückkriege, wie ich es abgegeben habe oder eben besser.
Sauberer, oder?
Sauberer, ja. Also wenn ich mir eine Maschine leihe, dann würde ich sie danach so sauber machen, dass es da keine Beschwerden geben würde.
Ruft dich denn auch jemand an und sagt, ah Jan, bei mir ist was kaputt, kannst du mal vorbeikommen?
Ja.
Ja?
Ja.
Familie nur oder auch Freunde?
Freunde. Ja. Also die würden mich jetzt anrufen und fragen, was kann man da machen? Ja, ist auch schön. Ich freue mich ja darüber, wenn ich mein Wissen irgendwie weitergeben kann. Ich meine, ich bin ja kein Handwerker im klassischen Sinne. Ich habe weder eine Ausbildung gemacht noch sonst irgendwas. Ich kann irgendwie immer alles. Also ich sage immer, ich kann alles, aber nichts richtig. Ja, so.
Ja, Instagram könnt ihr ja auch. Bei der Größe, ich glaube knapp 40.000 Follower habt ihr ja. Ist das eigentlich dann schon ein professioneller Kanal oder ist bei 40.000 noch alles so easy?
Kommt drauf an, aus welcher Perspektive du guckst, ne?
Ja, die Perspektive, also für mich wäre jetzt einmal die monetäre Perspektive, also sprich, kann man mit 40.000 Followern überhaupt schon in irgendeiner Form Geld verdienen? Und die nächste Perspektive ist die Aufwendigkeit. Also das ist ja, Instagram-Kanal zu haben, ist ja auch wahnsinnig aufwendig.
Ja, wir könnten sicherlich mehr rausholen. Also ich bin da ja immer eher faul, weil es mir einfach auch nicht liegt. Ich mache das nicht gerne, weil ich weiß, wie viel Zeit mich das kostet. Und Zeit ist mein höchstes Gut. Und wenn ich andere Kanäle sehe von Kollegen, die deutlich mehr haben als ich, die verdienen natürlich auch Geld damit. Ich verdiene ja kein Geld damit, weil ich habe keine Brands, die mich unterstützen oder so. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht irgendwann auch mal passiert oder irgendein Hersteller kommt und sagt, oh, du machst so geiles Zeug hier, willst du nicht mal die Maschine ins Bild halten und wir bezahlen dich dafür. Dann würde ich das sicherlich auch machen, aber das ist gar nicht so mein Anliegen, ja. Also ich sage immer wir, weil meine Frau gehört ja auch irgendwie dazu. Wir schaffen ja nur Unterhaltung. Ich bringe ja keinem irgendetwas bei, ne? Wir erlauben ja nur den Followern, so einen Ausschnitt meines Lebens zu begleiten, womit ich mich gerade beschäftige. Und das war's ja dann eigentlich auch schon, ne? Und wir halten diese ganzen Videos ja auch sehr einfach. Da gibt's ja Möglichkeiten, um das viel, viel professioneller zu machen. Aber wenn du es professioneller machst, dann musst du eben auch mehr Zeit investieren. Ich habe diese Zeit nicht, ich will sie auch gar nicht investieren, weil ich will nur bauen. Und meine Frau hat auch schon damals gesagt, ja Mensch, und du musst einen YouTube-Kanal machen und du kannst so viel den Leuten beibringen. Aber ich erfinde das Rad ja nicht neu. Ja, und jemanden zu zeigen, wie man ein Regal an die Wand schraubt, naja, dafür brauchst du den Sossenjock jetzt nicht. Das kann man jetzt auch über andere Kanäle irgendwie rausfinden, ne? Aber ich glaube, unser Kanal lebt eher davon, wie die Kommunikation zwischen meiner Frau und mir ist und wie wir miteinander leben und wie wir uns verstehen und womit ich mich gerade beschäftige und womit sie sich auch beschäftigt dann, ne? Also das ist ja der Kern unseres Kanals und dadurch wachsen die Zahlen auch jetzt nicht massiv schnell nach oben, ne? Aber die Zahlen, die ich habe, die sind eben ehrlich, ne? Also ich habe jetzt keine Inder und Asiaten, die irgendwie auf einmal in meinem Profil auftauchen und meine Zahl ist dann auf einmal von 40.000 auf 140.000 gewachsen und wenn du dann da reinguckst, dann siehst du, ja okay, da sind vielleicht gekaufte Follower oder sowas, ne? Da gucken die Brands schon auch drauf, ne? Also so eine Zahl ist nicht maßgeblich, ne? Sondern was sind das für Follower, die deinem Kanal folgen, ne? Und ich schenke dem weniger Bedeutung. Also wenn er wächst, ja, und wenn er mal stagniert, ist das auch in Ordnung für mich. Es gibt ja auch Phasen, wo ich dann auch wieder viel aktiver bin, weil ich viel mehr zu Hause bin und wieder Projekte habe, die man auch verfolgen kann. So.
Also ich finde, ihr macht das schon sehr professionell. Also ich finde, da gibt's ja auch viele andere Beispiele, wie es aussieht, wenn man es gar nicht professionell macht. Also wenn man, also die Qualität ist ja schon sehr gut, finde ich.
Ja, aber wir stecken da gar nicht so viel Arbeit rein. Wir haben ja auch zwischenzeitlich mal Videos geschnitten und so und haben festgestellt, erstmal ist es schwierig für uns als Paar, weil meine Frau einen ganz anderen Blickwinkel auf die Dinge hat als ich. Und ich bin dann schon auch so, dass ich sage, naja, es muss schon chronologisch sein in den Abläufen. Da würde meine Frau sagen, ja, das sieht doch kein Mensch. Ja, aber wieso? Da ist es aber schon fertig ganz am Anfang und dann am Ende ist es nicht fertig. Nee, also, und dann gibt's natürlich Diskussionen und dann gibt's vielleicht auch, nee, ich muss jetzt mal rausgehen, du bist blöd und so, ne? Also sowas gibt's auch. Und der Zeitfresser, ne? Wenn du da mal 4 Stunden Material gesichtet hast, weil du, keine Ahnung, du hast 30 Minuten aufgenommen und du willst auf 1 Minute runterschneiden, da heißt natürlich, ja, fällt viel raus. Ja, aber das würde ich eigentlich gerne drin haben. Und das, ah ja, aber das passt dann wieder nicht. Und dann, ja, ey, wir machen einfach ein Video und hauen es raus. Fertig. Und was drin ist, ist drin. Und was fehlt, ist dann eben weg. Ja. Und so halten wir es auch, ne? Wir versuchen eben, so einen bestimmten Zeitrahmen nicht zu überschreiten, weil wir wissen, die Leute haben gar nicht die Zeit, wenn sie in der U-Bahn sitzen, jetzt 3 Minuten mein Video zu gucken. Also 1 Minute. Und du musst sie natürlich auch direkt irgendwie finden, ne? Weil erfahrungsgemäß guckst du 3 Sekunden an, interessiert sich, nein, weg. So. Und wenn es dann eben nach 15 Sekunden erst spannend wird, hast du es nicht gesehen, weil du musst die Leute kriegen. Und ich sag mal, meine Followerschaft besteht ja aus 95% Frauen und die wollen mich eben sehen und freuen sich dann, wenn da schon wieder ein Was machst du da auftauchst, dann wissen die schon, was sie kriegen. Das ist schon so ein bisschen wie, weiß ich nicht, zu McDonald's gehen und sich einen Hamburger zu bestellen, weil du weißt, wie der schmeckt. Ne? So. Und so machen wir es eben auch.
Sossenjock der Hamburger.
Ja.
Ich wusste immer, dass du ein Hamburger bist.
Ja, irgendwie schon. Ja, ne? Ja, im Moment irgendwie. Sehr.
Ach, es hat so viele Metaebenen.
Ja, ich sag dir, du. Ja.
Ich habe so ein kurzes Video gesehen, wo du 3 Aussagen getätigt hast, wovon eine nur falsch ist. Und dann wurde das verlinkt auf das, für dieses, glaube ich, dieses Verräter-Ding war das.
Genau.
Und dann wurde das verlinkt, man sollte irgendwie die Auflösung auf irgendeinem YouTube-Kanal gucken. Habe ich dann nicht gemacht. Darum würde ich jetzt ganz gerne einmal kurz die 3 Aussagen hier wiederholen, dann meine Vermutung anstellen und dann gerne von dir die Auflösung haben, weil dann brauche ich da nicht reingucken in das Video.
Okay.
Also die 3 Aussagen waren, die 1. Aussage, ich fahre gerne Auto, wenn dann nur langsam. Die 2. Aussage, ich höre lieber Podcast, als dass ich Fernseh gucke. Die 3. Aussage, ich gucke lieber Fußball als andere Sportarten. So, 1 ist ja falsch, 2 sind wahr, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich tippe, vielleicht hoffe ich einfach auch, dass es die 1. mit dem Autofahren ist.
Die
dass
was
die
ist?
Falsch ist.
Okay, und die anderen beiden hältst du für richtig?
Dachte ich mir.
Naja, dann hast du ja 50% richtig und 50% falsch.
Okay, kläre
also,
mich auf.
Es ist tatsächlich so, dass ich, wenn ich fahre, sehr langsam fahre.
Ach, ehrlich? Oh Gott, du bist einer von denen, über die ich mich aufrege.
Nee, glaube ich nicht. Nee, ich halte mich für einen ziemlich guten Autofahrer sogar. Ich bin eigentlich immer schnell gefahren. Und irgendwann habe ich dann entschieden, ich mache es jetzt mal genau andersrum. Und das habe ich beibehalten. Ich finde es irgendwie total angenehm, langsam zu fahren. Also langsam, ich fahre 120, 130. Kann man jetzt langsam als langsam empfinden. Also früher hat meine Frau mir irgendwie den Griff an der Decke rausgerissen und sagt immer, warum muss ich schon sterben? Und heute ist sie eher so, müssen wir eigentlich so langsam hier fahren? Ja, es hat ja viele Vorteile, ein bisschen.
Ich dachte, es wäre aufs Stadtfahren. Ich dachte halt, ich fahre nur langsam heißt, du hältst dich grundsätzlich
an die. Das sowieso.
Okay. Das heißt, dann schimpfe ich über dich.
Ja, ich bin schon sehr aufmerksamer Autofahrer. Also ich gucke schon, dass ich das fahre, was ich fahren darf. Und wenn ich 50 fahren darf, dann fahre ich 55.
Okay, was ist jetzt?
Also ich bleibe immer unter dem Limit. So, also okay. Da wird kein Blitzer ausgelöst werden, außer ich bin wirklich unachtsam. Aber nein, ich fahre so, wie ich fahren darf. Mhm. Und auf der Autobahn lasse ich mich jetzt nicht verleiten, nur weil da jetzt alles aufgehoben wird, dann irgendwie schnell zu fahren. Ne? Ich bleibe dann irgendwie bei meinen 120, 130. Ich habe einen Podcast an. Übrigens, zweite Antwort eben. Ich höre lieber Podcast, als dass ich Fernsehen gucke. Ich gucke eigentlich überhaupt gar keinen Fernsehen und höre, wenn, Podcast. Fußball interessiert mich überhaupt nicht.
Okay, das heißt die dritte
wäre falsch.
Ja, okay.
Also Fußball ist überhaupt nichts für mich. Da würde ich jede andere Sportart lieber gucken als Fußball. Genau. Und war klar, da werde ich sicherlich die Leute irreleiten mit, weil man mir unterstellt, der ist bestimmt ein Raser. Ja, das war ich auch früher, aber nicht mehr.
Welche Podcast hörst du denn?
Viele True Crime, lustigerweise, aber auch andere Sachen. Aber so True Crime ist so, hat mich so irgendwie gefesselt.
Also Mord mit Ex und, nee, Mord auf Ex heißt das, glaube ich, ne?
Ja, die habe ich aber noch nicht gehört. Ah, ja. Verbrechen von nebenan, Zeitverbrechen unter Mördern gab es jetzt gerade. Dann unter Verdacht. Es gibt schon einige wirklich gute Podcasts. Es gibt auch welche, die, wo ich denke, okay, die, boah, nee, das ist mir zu heftig. Und da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Ja, genau.
Gibt es eigentlich auch Podcasts übers Werkeln?
Gibt es bestimmt, aber habe ich noch nicht gefunden.
Noch nie gehört.
Für mich.
Gibt es noch andere Bereiche außer True Crime, die du dir anhörst? Oder gibt es da gar nicht so was Spezielles?
Ja, ach, ich höre mich da manchmal auch Empfehlungen. Hier die Kaulitz-Brüder, das ist dann was, was meine Frau hört. Dann höre ich dann mit und finde es dann auch lustig. Und höre mir das dann auch mal an, aber manchmal ist es mir dann auch zu anstrengend, weil die sind ja eigentlich nur am Labern. Ich brauche eher was, wo ich was mehr so zu meinem Charakter passt. Ich bin ja mehr so ein introvertierter, ruhiger Typ. Und deswegen, das muss alles ein bisschen ruhiger sein.
Gediegen, gemäßigt. Okay, genau. Dir erzählt jemand etwas.
Genau.
Und am besten lernt man auch irgendwas am Ende daraus.
Genau.
Und sei es, dass man seinem Nachbarn nicht die Tür aufmacht.
Genau, bei den True Crime stelle ich einfach fest, was bin ich doch für ein guter Mensch.
Du, manchmal ist das gar nicht so schlecht, sich das immer anzuhören.
Ja.
Du bezeichnest dich selbst als spiritueller Mensch. Zumindest in einigen Interviews habe ich das gelesen.
Ja.
Was genau verstehst du denn unter Spiritualität?
Dass ich auch Dinge in mein Leben mit einbeziehe, die vielleicht mit dem logischen Verstand nicht zu erklären sind. Und ich glaube zum Beispiel an die Macht des Wortes. Ich glaube daran, dass man ein Energiefeld ist und mit dem Energiefeld hast du auch bestimmte Möglichkeiten. Ja, und also ich glaube schon sehr daran, dass unser Universum ein großes Kaufhaus ist, bei dem man alles bestellen kann. Und wenn dein Energiefeld, keine Ahnung, einen Wert hat, wegen mir 50, dann ziehst du auch nur alles an, was 50 hat. Das kann nicht darüber hinausgehen. So, und deswegen hast du auch eine große Verantwortung, dein Energiefeld so gut wie es geht, eben zu erweitern. Ja, damit eben alles, was größer ist, auch zu dir kommen kann. Und danach lebe ich auch. Und ich passe schon sehr auf, wie meine Sprache ist, ja, weil ich glaube, dass Worte eben auch einen großen Effekt haben, auch auf dein eigenes Leben, nicht nur auf den Menschen, mit dem du zu tun hast. Und wir erziehen unsere Kinder eben auch danach, dass sie ihre Sprache bedenken. Und weil du hörst ja deine Worte auch selbst. Und ich sage immer ein gutes Beispiel, die Mama, die dir eben eine gute Fahrt wünscht und hoffentlich kommst du nicht in den Stau. Dann denke ich, ja, ich weiß ja, was sie meint, aber du kannst ja auch jemanden eine freie Fahrt wünschen. Ja, also es ist schon ein Unterschied. Es klingt vielleicht, ja, das klingt jetzt so wie, ja komm ey, jetzt kannst du auch ein Fass aufmachen. Nein, weil da fängt's ja schon an. Und so verbessern wir uns eben auch zu Hause natürlich mehr als in der Welt draußen, weil ich fange jetzt nicht an, den Leuten zu sagen, wie sie ihre Sätze richtig formulieren, außer sie möchten es gerne hören. Aber ich achte für mich schon sehr darauf und ich habe mich lange Zeit viel mehr damit beschäftigt und habe Werkzeuge für mich entdeckt, die ich so alltäglich in mein Leben anwende und es tut mir gut.
Hast du denn das, als du Winnetou warst, beim Reiten gemerkt? Weil da geht es ja auch, also ich finde, in der Zusammenarbeit mit Pferden und beim Reiten ist es ja auch sehr speziell so, die reagieren ja extrem auf Energien.
Ja.
Und man braucht eine große Achtsamkeit. Wenn man denn in wirklich eine klare Verbindung kommen möchte mit diesem Tier, braucht man eine sehr große Achtsamkeit, muss sehr im Hier und Jetzt sein. Und da geht's ja noch einen Schritt weiter davor eigentlich beim Reiten. Da hast du ja nicht nur sei achtsam mit dem, was du sagst, sondern davor schon sei achtsam mit dem, was du denkst. Weil genau. Das Gedachte wird ja zu dem, was du sagst.
Absolut.
Und das Pferd spürt ja tatsächlich deine Gedanken. Das hört sich mal ein bisschen merkwürdig an, aber ich erkläre mir das immer so, dass ich sage, dass das, was man denkt, dass da passiert was in deinem Körper, Mini-Muskelreaktion daraufhin, von dem, was du tust. Und das ist das, was die Pferde spüren können und lesen. Darum sagt man, die können die Gedanken lesen. Ja. Natürlich sind es nicht die Gedanken, die sie lesen, aber sie lesen deinen Körper, der deine Gedanken ja widerspiegelt.
Genau.
Hast du da spezielle Erfahrungen auch selber machen können oder warst du quasi
jeden
gar
Tag
nicht so dicht?
Jeden Tag habe ich die Erfahrung gemacht. Ja. Es ist mir meistens gut gelungen, einfach weil ich auch achtsam mit mir umgehe und natürlich mich auch beobachte, wie bin ich drauf und so. Und ich habe relativ schnell auch gemerkt, ich kann nicht dem Pferd die Verantwortung geben, ne? Weil es liegt ja an dir als Reiter, als Chef oben drauf, ne? Aber es gab auch Pferde, die waren extrem schwer zu reiten. Also ein Pferd, da bin ich gar nicht mit klargekommen. Und da wusste ich auch, da werde ich total überfordert sein. Und da habe ich so das Gefühl gehabt, ich bin jetzt nicht hier, um ein Pferd irgendwie zu therapieren, sondern ich bin hier, um eine Rolle zu spielen. Und da liegt es natürlich an der Geschäftsführung, mir ein Pferd zu geben, mit dem ich arbeiten kann, ja, damit ich meine Rolle spiele.
Und damit du sicher bist.
Ja,
ne?
Genau.
Also es geht ja da um viel Geld, muss man auch ganz klar sagen.
Und ich habe in der Zeit von Bad Segeberg auch gelernt zu reiten, logischerweise, weil ich jeden Tag in der Saison auf dem Pferd gesessen habe, zweimal am Tag und wir auch Reittraining hatten und alles. Und es wurde dann auch für mich besser und einfacher. Aber es ist so, wie du sagst, logischerweise, so wie du dich fühlst und wie du drauf bist und wie du denkst, so arbeitet auch dein Pferd mit dir. Und es ist mir am Ende so gut gelungen, dass wir ein gutes Team waren auch. Und das Pferd wusste eben, da kommt der Jan, alles klar. Und da weiß ich, was ich zu erwarten habe. Und natürlich gab es dann auch Tage, wo ich angespannter war und das Pferd das natürlich direkt übernommen hat. Ne? Mal positiv angespannt, vielleicht auch manchmal auch weniger positiv. Und so ist mein Pferd mit mir eben auch durch die Arena geritten, ne? Und
Du warst 6 Jahre lang, warst du Winnetou?
Ja, genau.
Hattest du immer eine Saison lang das gleiche Pferd oder auch über eine Saison hinaus dasselbe Pferd?
In Summe hatte ich 4 Pferde.
In den 6 Jahren?
Also ich habe angefangen mit einem mit einem Pferd, das sehr erfahren war, aber das war leider aber auch schon echt in die Jahre gekommen. Dem musste man nicht, da musste ich jetzt wirklich keine Angst haben, weil der kannte die Arena, der kannte die Wege.
Der kannte seinen Job.
Ja, aber der war eigentlich schon nach der Hälfte der Vorstellung so müde, dass der gar keinen Bock mehr hatte, die bestimmte Wege im Galopp zu reiten. Und das war dann auch natürlich anstrengend für mich. Später hatte ich dann einen gelegten Hengst, aber da hatte man irgendwie festgestellt, da hatte man ein Ei vergessen. Oh, und das war irgendwie, boah, der mit dem bin ich eingeritten und da war ich schon unten, bevor die Musik überhaupt fertig war. Da bin ich immer mit Handbremse, bin ich da rein. Der war so schnell und so wild. Aber es war natürlich auch toll, ne? Auf der anderen Seite, ne? Aber da musste ich immer Hölle aufpassen, ne? Weil der war einfach wach. Und zwischendurch hatte ich dann auch noch ein tolles anderes Pferd. Den konnte ich immer alleine stehen. Also sie konnte ich alleine, war eine Stute. Die konnte ich alleine stehen lassen. War auch die einzige, bei der man das konnte. Und das war natürlich sehr, sehr gut. Weil ich bin dann reingeritten und bin dann abgesprungen. Und dann habe ich meine Szene gespielt und mein Pferd stand da ganz alleine und hat gewartet, bis ich wieder aufgesprungen bin. Und dann sind wir wieder rausgeritten. Und dann gab es eben auch ein Pferd. Da hast du, weiß ich nicht, den Befehl, lauf nach links und der ist nach rechts. Und ich dachte immer nur, oh Gott, ey, ich glaube, es wäre eigentlich nur noch ein guter Sauerbraten. Also mit dem Pferd irgendwie. Ja, ich weiß, es hört sich böse an, aber manchmal habe auch ich böse Gedanken.
Das hat man bei seinen eigenen Kindern ja auch. Also ich meine,
ja, das ist jetzt eben so, ne? Ja, nein, es war eine gute Zeit und ich habe viel gelernt und auch über mich viel gelernt.
Ich habe in einem Video noch gesehen bei Instagram, dass du... Ich glaube, linker Arm habe ich gesehen, dass du eine Insulinpumpe hast, richtig?
Ja, ich bin Typ 1? Tatsächlich Diabetiker Typ 1 seit 2018.
Ach, da ist es erst sozusagen durchgeschlagen.
Ja, genau.
Weil das ist ja dieser, ich würde mal sagen, jetzt laienhaft erklärt, der genetische Defekt.
Ne? Genau.
Also das hat ja sozusagen einen organischen Grund.
Genau.
Dass man dann Diabetes hat.
Genau.
Ist das in deiner Familie vorher auch? Also sind da Fälle bekannt?
Nee.
Okay.
Nee. Ich habe auch erst gedacht, okay, ich muss sofort meinen Blick mal auf meinen Stammbaum werfen und schauen, ob es da jemanden gab. Meine Tante väterlicherseits, die war Diabetikerin. Aber das kam auch erst später. Es ist ja eine Krankheit, die ja in unserer Gesellschaft ja wächst. Ne? Also wir haben ja extrem viele Diabetiker. Naja, aber auch viel Typ 1. Und bei mir ist es 2018 aufgetaucht.
Das ist sehr spät tatsächlich
ja,
für Typ 1,
ja, tatsächlich,
1, ne?
Ja, es war auch für mich echt so, okay, was bedeutet das, ne? Aber meine Bauchspeicheldrüse hat irgendwie die Produktion eingestellt. Die wurde bekämpft vom eigenen Körper und ist somit dann irgendwann aus dem Rennen gewesen. Heute lebe ich damit mal mehr, mal weniger gut. Also manchmal schaffe ich sehr gute Kurven hinzukriegen und auch gute Werte. Und dann auch wieder, also es ist ja, ich meine, trinkst du ein Glas Alkohol abends oder isst du Fleisch abends oder Hülsenfrüchte, dann hast du einfach nachts richtig beschissene Kurven. Ne? Das ist einfach so, weil das ist extrem komplex, dieser ganze Insulinhaushalt und wann passiert was und wodurch und wie, mit welcher Stimmung, bist du krank, bist du gesund, bist du faul, bist du fleißig, machst du Sport, hängst nur rum.
Und Stress ist ja auch.
Ist es abends? Ja, Stress, alles. Ne?
Hat auch einen großen Einfluss.
Ja, ja, total. Und damit habe ich jeden Tag zu tun. Also es ist einfach ein Thema, wo ich mich jeden Tag beschäftigen muss. Mal mehr, mal weniger, aber immer wieder muss ich auf mein Handy gucken und mir meine Werte angucken und dementsprechend darauf reagieren. Ne?
Wie reagierst du darauf? Also Traubenzucker oder hast du Weingummis oder also?
Ja, eigentlich trinke ich eher dann Cola oder eine Fanta,
okay, so
oder so.
Du
ja,
das.
Ja, weil die extrem schnell dann auch eine Wirkung auf deinen Körper hat. So Traubenzucker habe ich auch immer dabei, aber Traubenzucker musst du im Mund machen, dann musst du zerbeißen, dann hast du eben dieses Pulver im Mund. Das ist manchmal ist okay, aber eigentlich lieber eher was trinken. So. Ja.
Also, dann kann ich nur sagen, wünsche ich dir ganz viele tolle Bauprojekte, bei denen du richtig schön meditieren kannst und somit deinen Insulinspiegel richtig schön in Schuss hältst.
Schön, du das sagst.
Weil du dann so schön in anderen Sphären bist, ja, dass dein Körper an nichts anderes denkt, außer genau an das, was er da gerade tut.
Ja.
Und bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch.
Ich danke für die Einladung. War sehr schön.
Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent. Bis zur nächsten Folge wünsche ich Ihnen viele Anlässe zum herzhaften Lachen, Zeit zur Entspannung und jede Menge Spaß im Alltag. Bis dahin, Ihre Britta Duhr.